Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Wir sind ja auch ein bisschen ein politischer Podcast. Wir sind junger, cooler News, Popkultur, Politik, alles zusammen. Und ich bin mal ins Recherchebüro gegangen. Wenn ich jemals freiwillig drei Fragezeichen gehört hätte, hätte ich sagen können, wie der die Recherche macht, heißt, aber nie gehört.
Ja. Der die Recherche macht.
Ganz kurz, ich habe mal bei so Verwandtschaft von einer Person, mit der ich damals in der Beziehung war, 2016 würde ich sagen, da habe ich mal in der Nähe von Hannover übernachtet dort und die hatten ein Gästezimmer und das Gästezimmer war komplett im Drei-Fragezeichen-Design.
Nein, doch, das wie war, im Design, also so alles voll mit Postern oder was?
Poster wären noch okay gewesen, aber es war so schwarz gestrichen, Es waren so diese drei roten, weißen, blauen Fragezeichen, ein riesiges CD-Regal mit allen drei Fragezeichen-Ausgaben.
Oh mein Gott, und da drin in diesem Bett hast du auch mit der Person gelegen?
Auf gar keinen Fall, nein. Okay. Also gelegen ja, aber... Okay. Also,
Nee, ich habe extra gelegen gesagt.
Es gab die CDs, es gab die Kassetten und es gab die Vinyls.
Wirklich?
Es gab
also richtig
alles.
Durchgezogen?
Ja, alles, es gab alles.
Okay.
Das war wirklich, ich glaube, dieser Raum ist auch voller geworden. Es gab jetzt diese Filme und Live-Auftritte und so weiter. Ich
richtiges Mottozimmer.
Ja, richtig komisch. Okay. Einfach so ein paar Kinder, die halb gute Verbrechen aufklären.
Aber ganz im Ernst, das ist ja sowas, was auch bei so AD oder so, ne? Wenn so große Promis ihre Häuser zeigen, was ja dann auch meistens nur ihre Zweithäuser sind. Die haben doch dann auch, ich erinnere mich bei Kendall Jenner, die hatte so ein Art Room, so ein Kunstraum, wo dann so eine Leinwand steht und da sind dann auch so Farben und so und du siehst halt so, der wurde noch nie benutzt. Mhm. Und dann erzählt sie so, ja, mit meinen Girls am Samstag, nachdem wir beim Pilates waren und wenn wir uns ein Matcha geholt haben, setzen wir uns immer hier hin und da malen wir einfach, das brauche ich einfach für
das
mich.
Das klingt ganz
und
toll.
Ich bin so ein Nerd. Und dann würden die erzählen, dass sie so ein Nerd sind und die sind die Normalsten der Welt und die sind absolut keine Nerds, aber sie wollen irgendwie Sympathiepunkte bekommen, weil sie malen.
Ich fände es cool, weil wenn es ein Kardashians-Mitglied gäbe, das so Warhammer 40k-Figuren bemalt und dann die ganze Zeit mit so einem Millimeterpinsel so einen Ork bemalt.
Ja, sowas
das
machen die ja genau
cool.
nicht, weil dann wäre es ja für die nicht mehr cool. Deswegen machen die sowas.
Das fände ich so heftig.
Oh, und deswegen, die hätten so einen Raum.
Ich bin im Warhammer-Raum.
Die hätten auf jeden Fall so einen Raum.
Ja, finde ich gut. Ich gehe mal, lass uns das Intro jetzt abfeuern und danach gehe ich in die
Recherche.
Stimmt, du
hattest ja eine Recherche. Ja. Okay, ja los.
Darf ich das
machen? Ja, du darfst, mach.
Danke.
Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Ich sage trotzdem nochmal hier offiziell herzlich willkommen, ne? Hallo,
hallo.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt uns nicht sehen, aber wir haben heute beide Motto-T-Shirts an.
Ja, du hast...
Ich glaube, es kann man Motto-T-Shirts nennen, oder?
Was wir also machen. Für mich ist eine Lebensanstellung. Du hast ein Dua Lipa-Shirt von der Houdini. Ist es ein Album oder eine Single?
Es ist vor allem die Single und ich wurde gerade schon darauf angesprochen, welche zwei Frauen sich da anlecken auf meinem T-Shirt. So unromantisch kann man es auch aus... Also, ja.
Was viele nicht wissen, wir nehmen tatsächlich in meinem Heimatdorf auf, in so einer Scheune. Und,
Bei dir steht Van Wan Hit Eulenhof
genau,
und eine Eule.
Genau, ich bin Fan vom Eulenhof. Auch ein T-Shirt, das mir Max Sand geschenkt hat.
Es hat wirklich dir Max Sand
geschenkt. Ja, es hat mir wirklich.
Das war mein erster Gedanke.
Ja, du hast es gesehen und hast gewusst, das ist ein Geschenk.
Ja.
Aber ich bin tatsächlich Fan vom Eulenhof. Weil was kann man, wahrscheinlich, wenn man den Eulenhof.
Ist das ein bestimmter?
Nee, ich glaube, wenn man den Eulenhof auch googelt, ist es so, wahrscheinlich so starke Verbindungen in Rechtsradikalismus in Belgien oder so. Ah. Aber.
Siehst du, das kann ich mir mit meinem Dua Lipa-Shirt wenigstens nicht vorwerfen.
Ah, wobei, gibt es nicht diese Conspiracy, dass Dua Lipa irgendwie so Großalbanien unterstützt?
Also sie unterstützt ohne Conspiracy auf jeden Fall Großalbanien.
Ja, fair. Siehst du, das der Eulenhof und Dua Lipa letztlich gemeinsam für einen interessanten Nationalismus. Sind wir doch, egal. Apropos Nationalismus.
Ich will nicht, dass das erste Mal in ihrem Leben, wo Dua Lipa erfährt, dass ich existiere, der ein Moment ist, wo sie mich verklagt.
Aber das ist doch schön. Ich glaube, richtig viele auch so Promi-Freundschaften bestehen aus Klagen.
Ja.
Zum Beispiel.
Aber ich könnte ja nicht auf dem Level zurückklagen.
Ja, gut, aber weißt du, es ist eine kleine Klage irgendwie, dass sie eigentlich deinen Look geklaut hat oder so.
Ich hatte die Haare vorher rot.
Das finde ich doch gut. Ich habe mich davor für Zauberer interessiert. Finde ich gut.
Ja.
Nationalismus.
Ich bin heute richtig auf dem Schlauch, das wird eine schlechte Folge.
Nationalismus, Zauberer, was ist deine Assoziation damit?
Nationalismus und Zauberer.
Die CDU. Und zwar geht's jetzt in meine Politikrecherche. Und ich habe sie dir angekündigt als Recherche, die politisch ist, aber auch oberflächlich, aber nicht beleidigend.
Ja.
Und ich habe mir bei allen deutschen Kanzlern nach 1945 mal die Körpergrößen angesehen. Und es gibt ja nur zwei Parteien, die nach 1945 den Kanzler gestellt haben, und zwar die CDU und die SPD. Und mir ist etwas aufgefallen, etwas wirklich, wirklich Großes. Und zwar waren die CDU-Kanzler Adenauer, Erhard, Kohl unglaublich große Männer. Adenauer 1,86, Kohl 1,93, Erhard fällt ein bisschen so raus mit 1,76, Merkel fällt auch ein bisschen raus mit 1,65, aber die beiden, die vier SPD-Kanzler sind alle deutlich kleiner. Also wir haben mit Ludwig Erhard mit 1,76 wäre der größte SPD-Kanzler. Wir haben nämlich, Willy Brandt war 1,79 groß, gut, ungefähr gleich so groß wie Ludwig Erhard. Helmut Schmidt war 1,72, Gerhard Schröder war 1,74 und Olaf Scholz ist nur 1,70 groß. Das heißt, CDU-Kanzler sind im Durchschnitt sehr, sehr, sehr viel größer als SPD-Kanzler.
Und wie erklärst du dir das?
So, und es ist keine, es ist jetzt kein Zufall. Es kann kein Zufall sein, nee, weil der nächste deutsche Kanzler wird entweder Olaf Scholz oder viel wahrscheinlicher Friedrich Merz sein. Und Friedrich Merz ist 1,98. Der ist 30 Zentimeter größer als Olaf Scholz.
Alter.
Und Markus Söder ist 1,94.
Mhm.
Und auch alle anderen...
Das sind zu viele Zahlen, ich bin jetzt schon raus.
Ein durchschnittlicher CDU-Kandidat ist einfach deutlich über 1,80 groß, was eine krasse Zahl ist. Und ein durchschnittlicher SPD-Kanzler und Kandidat ist unter 1,75, weil auch zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier ist 1,75 groß.
Und was sagt das jetzt aber über die Chancen der beiden aus? Weil bisher ist ja dann alles, eigentlich läuft ja alles nach den Regeln.
Es läuft komplett nach den Regeln. Ich würde sagen, der nächste Kanzler ist auf jeden Fall Friedrich Merz. Und es wird einfach vielleicht der erste 2-Meter-Kanzler werden.
Kannst du aufhören, hier so Dinge zu manipulieren?
Das ist keine Manifestation.
Doch, das ist eine Manifestation.
Das ist eine Statistik. Im Durchschnitt, guck mal, die SPD-Kanzler werden immer kleiner, von Brandt bis zu Scholz 9 cm kleiner geworden und von Adenauer über Kohl bis Friedrich Merz einfach von 1,86 auf 1,98. Mhm. Das heißt, im Jahr 2050 wird es einen SPD-Kandidat geben, der 1,20 groß ist und einen CDU-Kandidat geben, der ungefähr 2,40 Meter groß ist. Und das heißt auch zum Beispiel, dass Dirk Nowitzki einfach wahrscheinlich rechtsradikal ist. Muss man Herr Nowitzki, bitte melden Sie sich und widerlegen Sie das. Aber das ist auf jeden Fall meine kleine Kanzlerstatistik. Und okay, ich würde sagen, statistisch gesehen, je größer ein Mensch ist, desto rechtsradikaler ist er.
Mhm. Ich habe gerade ganz viele Fragezeichen über meinem Kopf, weil ich wirklich ernsthaft versucht habe, mitzukommen. Aber ey, ich muss nicht immer bei den Männern mitkommen können. Das ist okay.
Ja, wir haben eine statistische Anomalie mit Angela Merkel, 1,65 groß. Mhm. Aber die musste ich jetzt einfach als extrem bisschen leider rausnehmen. Ansonsten
ja,
würde ich sagen...
Weil sie auch natürlich, sie zählt ja auch nicht richtig.
Sie zählt schon rein, aber sie würde meinen Schnitt versauen. Und ich würde sagen, das geht ausschließlich über...
So bist du eigentlich wie alle
Kanzler.
Meinungs-YouTuber. Einfach mal so ein Gefühl in den Raum werfen und einfach behaupten, dass es so ist.
Das ist kein Gefühl, das ist eine ausgekühlte...
Nee, mach mal so ein YouTube-Video darüber.
Das ist eine ausgekühlte Notiz-App.
Damit könntest du auf Twitch viral gehen. Kann man auf Twitch viral gehen? Sicher.
Ja, 100%. Aber ich würde wirklich sagen, das ist einfach ein Trend, dass die CDU eher große Männer als Kandidat ausruft und die SPD eher kleine
Männer.
Ja, aber
bei der SPD ist es dann auch so, wir sind noch normale Leute.
Findest
du? Wir sind
nicht
so überdurchschnittlich groß. Na, weißt du, vielleicht spricht das dann das Volk so an.
Ich möchte jetzt nicht, ich bin wirklich alles andere als ein SPD-Sympathisant, aber so mit Volk ansprechen hat die SPD in den letzten, ich würde sagen, 80 Jahren relativ viel Probleme
gehabt.
Es ist
ja auch nur eine Marketingstrategie. Das heißt ja nicht, dass
ja, aber eine Marketingstrategie muss auch funktionieren. Es funktioniert nicht so groß. Vielleicht ist auch ein Tipp, vielleicht lieben Deutsche auch tendenziell eher große Männer. Also,
hast du denn wenigstens für deine Statistik gesucht, wie groß ein Durchschnittsdeutscher ist?
Na, ein Durchschnittsdeutscher ist ungefähr 1,80 groß, ein Durchschnittsmann.
Das hast du jetzt einfach überhaupt?
Nein, das weiß ich, weil ich spiele oft damit, dass ich der durchschnittlichste Mann bin und ich bin genau 1,80 groß.
1,80, okay.
Und übrigens bei allen Männern, die behaupten von sich, eine glatte Zahl groß zu sein, also 1,60, 1,70, 1,80, 1,90.
5 Zentimeter weniger.
Immer 2-3 Zentimeter weniger. Ich bin auch, glaube ich, 1,78 groß.
Aber ich mache mich auch immer 2 Zentimeter größer.
Machst du dich größer?
Ich glaube schon. Also, naja, sagen wir so. Ich habe irgendwann mal als Teenagerin entschieden, dass ich 1,75 sein möchte und irgendwie bin ich mittlerweile 1,75. Das heißt, ich habe
deine Körpergröße manifestiert. Yes. Finde ich gut. Ich habe mal besoffen.
Übrigens muss ich einmal sagen, dass ich gar nichts vom Manifestieren halte, weil das jetzt zu ernsthaft drüber kam.
Ich habe mal besoffen im Jahr 2016 mit der Kraft des drei Fragezeichen Schlafzimmers in meinem Herzen, habe ich besoffen auf einer Weihnachtsfeier von meinem Arbeitgeber gesagt, zu jemandem, der mich gefragt, was ich in 5 Jahren mache, habe ich gesagt, ja, in 5 Jahren arbeite ich hier auf jeden Fall nicht mehr und verdiene mein Geld mit Schreiben. Das habe ich besoffen gesagt. Und es hat funktioniert.
Jawohl.
Und ich habe manchmal, also ich bin ja jemand, der Lüge nicht abgeneigt ist.
Ich weiß.
Und manchmal habe ich so die Angst, dass meine Lügen alle wahr werden, früher oder später. Und das ist in Sachen wie...
Das ist wie bei The Curse, die Serie, die wir beide so gut fanden. Du bist verflucht.
Ich bin verflucht. Und das Problem ist, ich habe natürlich schon so gute Lügen gehabt wie, ja, in 5 Jahren schreibe ich Witze. Und das ist wahr geworden. Aber ich habe zum Beispiel auch mal gesagt, weil ich nicht zur Konditionseinheit bei einer Fußballmannschaft gegangen bin, dass meine Oma gestorben ist. Und
Sebastian.
Mir ist nichts... Gott, ich war 14 Jahre alt. Und das Schlimme ist, meine Oma ist 3 Jahre später gestorben.
Ja, dann, 3 Jahre später.
Und das Problem ist, dann musste ich natürlich...
Das hat nichts damit zu tun.
Dann musste ich natürlich zum Fußballtraining, weil ich kann nicht sagen, dass meine Oma gestorben ist. Das habe ich schon mal gesagt.
Witze macht man nicht.
Das war ja kein Witz.
Kannst du nochmal eine Lüge erzählen, dass du weißt, dass ich Dua Lipa treffen werde?
Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du und Dua Lipa euch schon mal getroffen habt.
Habt
es besser. Haben? Weil dann wird es wahr.
Ach so, okay. Ja. Ja, und dass ich ihre beste Freundin auch bin.
Es würde besser funktionieren, wenn ich anderen erzählen würde, dass ich jemanden kenne, der Dua Lipa getroffen hat.
Soll ich kurz rausgehen und du machst es einfach mit den
Hör mal kurz, nicht zu. Ja. Sarah ist ganz schön abgehoben, seitdem sie Dua Lipa getroffen hat.
Hey!
Du solltest nicht zuhören!
Nicht
da brauchst du was würdest du denn mit Dua Lipa besprechen?
Das ist wirklich eine gute Frage. Was würde ich mit Dua Lipa besprechen?
Weil ich möchte niemanden treffen, den ich cool finde.
Ja, ich glaube auch, dass ich enttäuscht wäre, wenn ich sie kennenlernen
würde. Nein, die ist bestimmt
nett.
Doch,
ich glaube schon. Ja, natürlich ist die nett. Alle sind nett.
Nein, das stimmt nicht.
Also ich glaube, doch, die wird sich bestimmt so, die will bestimmt über so Kulturthemen sprechen, weil sie hat ja so einen Podcast, wo sie dann immer so über Bücher spricht und über Literatur.
Moment,
und
ganz kurz, Your Service von BBC.
Ja, mit Service.
Billie Eilish, die hat ja coole Gäste.
Die hat coole Gäste, ja, aber leider sind die Interviews nicht so nice, weil sie halt, also es ist halt lame.
Ja, aber möchtest du...
Ich finde halt so, Promis sollten keine Interviews führen, will ich halt nicht hören.
Möchtest du nicht mal mit da im Podcast sein? Mach mal was Cooles.
Ich?
Ja.
Und das wäre?
Keine Ahnung, du könntest so... Also du hast halt das große Pech, im deutschen Sprachraum geboren zu sein. Ja. Da müsstest du irgendeinen großen Skandal haben, der sich so möglichst international überträgt.
Und damit ich was dadurch bekomme?
Damit du die Publicity bekommst und damit...
Eingeladen werde.
Genau, damit du eingeladen wirst.
Ach,
in den Podcast.
So. Ja. Ja, da muss ich mir nochmal was überlegen.
Nee, das ist gar kein Problem. Wir machen jetzt ein Brainstorming. Und zwar müsste das etwas sein, was Dua Lipa richtig, richtig gut findet.
Mhm.
Aber es muss auch sehr kontrovers sein. Und am besten wäre, wenn du in Deutschland dafür so harte Konsequenzen spüren müsstest.
Aber ich würde schon was Gutes tun, oder?
Schon was Gutes.
Ja, also ich würde so eine nationale Heldin werden. International, außer in Deutschland.
Ja, genau.
Ah, okay.
Also, wie gesagt, wir haben das Albanien-Thema, da könntest du dich für einsetzen.
Ich könnte auch einfach die erste Person sein, die so ein richtig authentisches, geiles, vegetarisches Ei erfindet.
Ganz kurz, Eier sind vegetarisch. Vegan.
Nein.
Sind Eier nicht vegetarisch?
Nein. Also vegetarisch ja, aber vegan nicht. Aber ich meine, ich finde es auch nicht ganz vegetarisch.
Ja, stimmt, weil es wächst ja da draußen.
Irgendwie,
ne?
Ist es nicht ganz vegetarisch. Das ist wie
ein Hühnersamen, finde ich.
Das ist so, weil ich einmal hier erzählt habe, dass ich gerne Fisch gegessen habe, haben mir Leute geschrieben und meinten so, ich möchte nur, weil du ja immer sagst, dass du Vegetarierin bist. Also wenn du immer noch Fisch isst, möchte ich nur, dass du weißt, dass du dann keine Vegetarierin bist, sondern dann bist du Pesketarierin.
Thema Pesketarismus, ganz kurz noch. Du musst irgendwie, ich glaube, du brauchst einen Skandal und ich glaube, du könntest so bei einem egalen politischen Thema das machen, zum Beispiel sowas, ist es nicht egal, aber wenn du so eine krasse Anti-Pelz-Aktivistin wirst.
Oh, so die krasseste der Welt.
Ja, genau. Und dass du so nochmal so einen richtig 2008-Aktivismus-Farbanschlag machst.
Oh, das ist gut, weil ich könnte in Deutschland anfangen. Shirin David hat ja einen Pelz getragen.
Genau.
Ja, und dann könnte ich hier schon mal anfangen und sie mit orangener Farbe zum Beispiel überlaufen lassen.
Oder vielleicht mit anderer Farbe, weil Orange ist ein bisschen letzte Generation.
Ja, aber das kann ich ja für mich, weißt du, dann kann ich die Welle schon mal ein bisschen mitnehmen.
Und dass du das machst und dann musst du einen Job deshalb verlieren und dann könntest du in den Podcast kommen.
Aber meinst du nicht, nee, Dua Lipa?
Du könntest Markus Lanz angreifen. Wäre meine Idee.
Wenn er einen Pelz trägt.
Ja, genau. Ich würde,
oh,
ich würde,
dann würde ich viral gehen mit so einem Video.
Ich würde Markus Lanz einen Pelz verkaufen und sagen, das ist eine gute Sache. Das ist ein Pelz.
Ein Riesenkuh.
Das ist ein Riesenkuh. Und du würdest den dann angreifen. Und dann kommst du zu Dua Lipa im Podcast. Wusstest du, dass Markus Lanz früher, als er Radiomoderator in Südtirol war, einen Song aufgenommen hat namens Fuck Girac?
Nein.
Das fand ich einfach einen coolen Funfact.
Okay, danke
dafür. Zu fischen.
Ja.
Ich finde es komplett fair, Pesketarier zu sein.
Ich finde alles komplett fair. Ich finde nicht alles komplett fair, aber mich nerven die Leute, die einen im Internet wegen solchen Sachen anschreien. Also, Follow-up, letzte Folge. Ich habe ja erzählt über Taylor Swift und Travis Kelce. Mhm. Und ich habe gesagt, dass meine Theorie, warum die AmerikanerInnen so auf sie abfahren, ist, weil sie ihren eigenen Highschool-Traum, so die Utopie, wie so Highschool-Zeit ablaufen sollte, den ganzen Coming-of-Age-Film, dadurch durchleben können oder nochmal Teil davon sein können. Also von dieser Vorstellung, da haben wir so diese perfekte Cheerleaderin und wir haben den Quarterback und die beiden sind die coolen und die sehen gut aus und sie gegen den Rest der Welt und sie sind verliebt und sie sind auch dann für immer zusammen. Und dann haben jetzt ganz viele Männer geschrieben, dass er ja kein Quarterback ist.
Oh, fuck them.
Das wollte ich deswegen nochmal. Ich habe nie gesagt, dass er ein Quarterback ist. Ich habe es einfach nur als Beispiel genommen. Quarterback und Cheerleader, das ist doch eine popkulturelle Referenz, die man doch versteht.
Wen juckt's auch, Alter? Doch, sorry, aber
ich weiß auch nicht, was er sonst ist.
Sorry, aber das ist wie so.
Es ist mir auch egal.
Dann muss man sich doch auch manchmal selbst einbremsen bei solchen Einwürfen, weil das ist wie so, wenn jemand sagt, dass Joshua Kimmich zentraler Mittelfeldspieler ist, dann würde ich da reingreifen und sagen, ja, also eigentlich ist es ja ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler.
Aber es gibt einfach so gewisse Themen, da weißt du einfach, es werden dir immer Männer schreiben und dich da nochmal korrigieren. Selbst wenn du alles richtig sagst, irgendwas Falsches wirst du schon gesagt haben.
Da hat mich einer auf Twitter markiert dazu und ich habe es einfach ignoriert, weil.
Auch dazu?
Ja, who the hell cares?
Wirklich?
Ja, was juckt? Warum?
Aber lustig, weil es gibt ja auch ganz viele Folgen, wo sowas gar nicht passiert. Und dann gibt es Folgen, wo auf einmal so man so voll viel Feedback für eine so eine kleine dumme Sache kriegt und ich verstehe es nicht.
Ja, das ist der Luke
Mockridge. Dafür reden wir genug anderen Schwachsinn.
Das ist die lange Strafe von Luke Mockridge gewesen, dass viele Leute die Folge letztes Mal angehört haben und dann haben wir das bekommen. Das ist die Rache.
Stimmt.
Das ist die Rache.
Stimmt.
Werbung.
Es ist wieder Zeit für unseren Lieblingswaschbär.
Es ist wieder Zeit für den einzigen Waschbären, den ich persönlich kenne.
Simon. Unser guter Freund Simon.
Simon.
Ich freue mich immer, wenn ich Poster von dem sehe in der Stadt.
Dann denke ich mir,
das ist doch unser Simon.
Weil er auch einer der Waschbären ist, wo man wirklich sagen kann, der wäscht sich tatsächlich. Waschbären haben ja ihren Namen meistens daher, dass sie andere Dinge waschen. Er wäscht sich tatsächlich, weil er ein gut erzogener Waschbär ist, würde ich sagen.
Ja, es ist ein fleißiger, gut erzogener Waschbär und auch noch einer, der hilft auch anderen. Der denkt nicht nur an sich selbst zu säubern.
Ist ja ein Problem vieler Waschbären, dass sie egoistisch sind. Bei Simon nicht.
Bei Simon nicht, weil der macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil das leichteste Leben, was man haben kann, ist mit einem guten Mobilfunkvertrag.
So ist es. Und Simon bzw. Sim on Mobile bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Sim on Mobile abschließt, bekommt nämlich zunächst einmal 100, und ich lüge nicht, 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Wo kriegt man heutzutage noch Dinge geschenkt? Nirgends. Im Leben kriegst du nichts geschenkt, außer 100 Gigabyte Datenvolumen von Sim on Mobile für die ersten 12 Monate.
Ansonsten gibt es bei Sim on Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 € im Monat. Aber das Tolle ist, man kann auch monatlich wechseln. Also wenn man jetzt merkt, man braucht mehr oder man braucht weniger Datenvolumen, dann passt man das einfach an.
Und wer jetzt denkt, wow, das ist schon ganz schön viel tolle Sachen für einen einzigen Mobilfunkvertrag. Gibt es da noch weitere Vorteile? Dem kann ich sagen, ja, es gibt noch mehr Vorteile. Man kann monatlich kündigen. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4G. 5G. Allnet Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
Und jetzt das Beste.
Für alle, die das immer noch nicht überzeugt hat, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code HOHO2 Großbuchstaben, also großes H, großes O, 2, für 12 Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Den Code könnt ihr ganz einfach auf der Website oder in der App einlösen. Alle Infos gibt es wie immer natürlich in den Shownotes und auf simon.link/hotshumsi.
Werbung Ende.
Apropos dummes Statement.
Ja, ja.
Wir hatten vor ungefähr einem Jahr, hatten wir darüber kurz schon mal gesprochen, weil vor ungefähr einem Jahr wurde die Apple Vision Pro vorgestellt.
Ist es schon ein Jahr her?
Es ist ein Jahr her. Kleines Erfrischungsgedanke dazu. Damals hat Frank Thelen dieses Bild hochgeladen, bei dem er sich diese Brille aufs Gesicht gefotoshoppt hat.
Stimmt, es war ein Photoshop.
Und wenn Frank Thelen ein Produkt richtig, richtig geil findet, dann weiß man schon, oh oh, das ist vielleicht nicht so schlau. Und diese Woche war die Woche, in der dieses Gerät auf jeden Fall in den USA angefangen hat, in die Läden, in die Apple Stores zu kommen. Und es hat sich wieder angefühlt, als wäre 2008, finde ich. Weil,
ja, für mich, weil ich auf dem YouTube-Account von Alexi Bexi war. Und auf dem war ich wahrscheinlich das letzte Mal 2008.
Und für mich, weil halt Leute wieder so diesen weirden Apple-Glauben hatten und so vor einem Laden gecampt haben. Und dann haben die dieses 3.500-Dollar-Produkt aus dem Laden getragen und dann haben so die Mitarbeiter geklatscht dazu, weil, wow, du hast 3.500 Euro für ein Produkt ausgegeben. Dann kriegst du schon mal einen Applaus. Und das hatte so 2008-Vibes und auch die Begeisterung, mit der dieses Produkt aufgenommen worden ist, hat 2008-Vibes.
Aber irgendwie ist es auf eine Art schon wieder lieb von Menschen, weil wir stecken gerade so tief in der Scheiße auf allen Ebenen, dass wir dann irgendwie denken, das würde jetzt nochmal was ändern. Also man freut sich ja drüber, weil man sich denkt, oh, das ist jetzt die technologische Zukunft. Jetzt wird es nur noch besser. Aber nein, man sieht diese Videos, wo diese Leute dieses Ding auf den Augen haben und man denkt sich, jetzt wird es nicht mehr besser. Jetzt erst recht nicht mehr.
Nee, also ich in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Einerseits habe ich ein bisschen Angst, dass ich so Tech-Journalisten im Jahr 2008 bin, die sagen, ja, das iPhone, wer braucht denn iPod Touch?
Aber Tech-Journalisten haben da sowas doch bestimmt nicht
geschrieben. Doch, es
oder?
Gibt ganz viele Kolumnen, die sagen, ja, das Smartphone braucht niemand und das ist doch okay. Ich telefoniere, wer muss denn die ganze Zeit hier im Internet sein und so weiter. Das gibt schon sehr viele Kolumnen von damals, die sagen, dass das eine scheiß Idee ist. Und das sind ja auch ganze Firmen daran zugrunde gegangen, dass sie gedacht haben, setze ich nicht durch Nokia, das einfach vor 15, 20 Jahren die Welt dominiert hat mit seinen Handys, gibt es einfach fast nicht
mehr. Ich war so beim
mehr.
iPad, weil ich damals nicht verstanden habe, warum brauchen wir ein großes iPhone, was kein Laptop und kein iPhone ist.
Ehrlich gesagt, sehe ich das immer noch genauso.
Nein, ich arbeite richtig viel mit meinem iPad.
Ja, aber du könntest das auch mit einem Handy machen.
Nee, zum Beispiel bei mir nicht, weil ich das als Moderationskarten benutze.
Aber
ich habe nie Karten, ich habe immer mein iPad.
No offense, aber ich glaube, dass so ein Gerät nicht mit so der Moderationen-Gilde im Kopf designt wird. Ich glaube, das ist schon so ein Gerät, das ein bisschen viel für Rentner ist und viel für Kleinkinder, die dann irgendwie im Restaurant Candy Crush spielen dürfen oder Subway Surfer. Und das ist, ich finde das iPad eine 3-.
Und das verstehe ich nämlich bei dieser Apple Vision Pro nicht, weil ich habe mir vorhin ganz viele Videos dazu angeguckt und mich wirklich gefragt, so, Wo würde ich mir jetzt wünschen, dass ich so ein Gerät habe? Wo würde mir das wirklich meinen Alltag erleichtern? Also ich finde das, die Idee cool, dass man quasi keine riesigen teuren Bildschirme mehr braucht, sondern alles einfach vor sich hinbeamen kann und sich auch so zurechtziehen kann in der Größe, wie du es haben willst. Ich checke da auch ein bisschen den Reiz, weil ich glaube, ich bin schon ein bisschen anfällig dafür, sowas irgendwie so weirdly cool zu finden. Vor ein paar Jahren, weiß ich noch, ging diese App viral, wo du so mit so einer KI schreiben konntest, wo KI noch nicht so groß war wie jetzt. Und da fand ich das auch leider so cool. Also ich bin da leider, habe ich da so eine dumme Schwäche für. Das heißt, irgendwas daran reizt.
Meinst du den Akinator? Oder was meinst du?
Ich weiß nicht mal, wie hieß denn dieses Ding? Weißt du, wo dann Leute so richtig mit dieser App gechattet haben? Das war wie so ein Freund dann. Es war wie in Her, wie in dem Film so ein bisschen. Ja, egal. Auf jeden Fall, irgendwas daran finde ich so cool. So neue Technologie. Ich weiß nicht, was es daran ist, aber gleichzeitig denke ich mir, es ist ein absoluter Schwachsinn, weil ich nicht wüsste, wo ich das in meinem Leben anwenden sollte und warum. Und ich finde es ganz schlimm. Es ist ja in der Werbung damals noch so gesehen, dass man die Augen ja durchsieht.
Ja.
Aber man sieht sie ja nicht durch.
Man sieht sie durch, wenn das gerade nichts anzeigt, ja.
Ja, wenn du diesen, du kannst dann irgendwie so einen Bildschirm anmachen und der gibt ja dann sozusagen deine Augen wieder, ne? Man kann ja nicht richtig durchgucken, sondern ich glaube, es ist wie so eine Darstellung davon auf einem Bildschirm.
Es ist, das habe ich noch nicht gesehen, aber allein die Vorstellung finde ich extrem creepy.
Auf jeden Fall ist das scheiße. Und ich weiß nicht, mich macht das sauer, weil ich mir das zu gut vorstellen könnte, wie alle Leute auf einmal mit diesen Dingern rumlaufen.
Also alle Leute schon mal nicht, weil das Ding kostet 3.500 Euro. Das,
ja, irgendwann wird das ja auch billiger sein. Ja, das wird ja irgendwann auch so viel kosten wie ein iPhone, oder?
Ich vermute ja, aber nicht, es ist... ich habe bisher noch nichts gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, mega praktisch, dass ich mir mein Handy einfach vor die Augen machen kann.
Ja.
Das finde ich saukacke. Und ich finde auch wirklich, wenn Frank Thelen dein Produkt gut findet, dann ist es ein scheiß Produkt. Da gibt es sicherlich einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Angela Merkel in meiner anderen Theorie, aber es ist ein scheiß Produkt. Und ich glaube wirklich, dass das ein Produkt ist, das, und das wird vielleicht scheiße altern, was ich jetzt sage, aber ich glaube, dass ein Produkt ist, dass eine einzige Zielgruppe wirklich so Typen wie Frank Thelen sind.
Ich glaube wirklich, dass wir eine andere Generation sind als zum Beispiel unsere Eltern oder die Boomer, die damals die Kolumnen geschrieben haben über Smartphone oder so, weil wir die Digital Natives sind, die gar nicht anders können, als mit ihrem Handy durchs ganze Leben zu gehen. Mhm. Wir könnten ja uns jetzt nicht mehr von heute auf morgen entscheiden, das nicht zu machen. Wir würden durchdrehen.
Ja.
Also wir beide schon gar nicht. Wir würden wirklich durchdrehen. Ich habe mir das vorhin mal kurz vorgestellt. Es wäre das schlimmste Gefühl der Welt für mich.
Ich habe von meiner Therapeutin eine Hausaufgabe bekommen. Und die besteht darin, dass ich ein- bis zweimal die Woche, so einen Abend machen soll, an dem ich so 3-4 Stunden nicht aufs Handy schaue, auf keinen Bildschirm schaue.
Wie gut läuft's?
Ich mache das.
Ah, okay.
Ich mache das wirklich. Ja. Aber ich fühle mich dabei wie Neandertaler.
Ja.
Ich fühle mich dabei, als würde ich wirklich gleich mit so einem Stück Holzkohle einen Mammut an meine Wohnungswand schreiben müssen.
Wir sind so im Arsch. Ich hatte das im Urlaub. Ich mache das jedes Jahr in dieser Winterpause, habe ich ja erzählt, wo man das dann auch kann, dass man so wenig Nachrichten wie möglich liest oder wirklich sehr wohl dosiert, dass ich mein Handy auch den Tag über immer weggelegt habe und abends gezielt einmal kurz Instagram, einmal Nachrichten checken und Handy wieder weg. Und den Tag über, ich hatte das wirklich am Anfang, dass ich mich so richtig so schlecht gefühlt habe, so traurig, weil ich so mich von meinen Freundinnen auch so abgenabelt gefühlt habe. Weißt du, weil ich war so, niemand meldet sich bei mir mäßig, aber ich, also weißt du, es haben sich ja vielleicht Leute gemeldet, ich konnte nicht aufs Handy gucken. Also ich war, auf einmal habe ich mich so alleine gefühlt ohne mein Handy. Das ging dann weg über die Tage, aber ich finde das schon krass, was das in einem auslöst, und deswegen finde ich es auch fair enough, dass wir als die Generation, die das ja als erste in dem Ausmaß haben, diese Videos sehen, wie Leute damit in der U-Bahn sitzen und durchdrehen und das scheiße finden. Auch wenn wir es vielleicht in 10 Jahren selber benutzen, weil niemand so gut weiß wie wir und so jung damit angefangen hat, was das bedeutet, davon abhängig zu sein.
Ich glaube, dass jetzt, 16 Jahre später, wie im Jahr 2008, Tech-Blogger einfach ein bisschen Trottel sind und so diese ganzen Reviews von irgendwelchen Casey Neistats und so weiter, die dann so erzählen, ja, ist schon krass, dass du so an der U-Bahn stehen kannst und ein Mr. Beast-Video sehen kannst und so. Alter, das macht jeder 12-Jährige mit seinem scheiß Smartphone. Ja. Das muss mir doch nicht, ich muss doch kein Mr. Beast-Video in meinem Gehirn haben. Das wird früher oder später sowieso passieren. Ich möchte das nicht.
Ja.
Das macht mich, ich finde das wirklich falsch und ich möchte das nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es mega geil ist, darauf ein Spiel zu spielen. Aber
ja, oder halt einen Film zu gucken oder auch zu arbeiten zu Hause, fände ich auch schon geil.
Ich persönlich würde, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit zum Juna-Bomber werden, wenn mir jemand so ein Google Doc ins Gehirn beamt. Dann werde ich, dann werd ich wirklich wahnsinnig.
Das ist doch nie in dein Gehirn gebeamt. Das ist ja so weit weg wie dein Laptop-Bildschirm.
Nein, das ist dann vor mir.
Ja, aber du kannst ja auch ein bisschen wegschieben.
Ich möchte das aber nicht, dass das vor mir ist. Ich möchte nicht, dass mein Chef, wer auch immer das dann sein mag, oder das enttäuschte Gesicht meines Lektors, dann einfach so, ja, Sebastian, wir brauchen jetzt irgendwie, also wir haben ja irgendwie so, im April haben wir ja Release und irgendwie ist jetzt ja auch schon Oktober, also wäre cool, wenn du langsam mal, und dann ist das so vor meinem Gehirn. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der möglichst weit weg ist. Ich möchte das einfach alles nicht. Stell dir vor, die einzige Anwendung dafür sehe ich wirklich in coolen Spielen, und wie bei jeder neuen Technologie kommen widerliche Perversling-Männer und sehen die Option, einfach noch eine Plattform, noch eine Möglichkeit zu haben, wie sie Pornos konsumieren können.
Ja, es ist natürlich
insane.
Das war auch gleich, Alexi Bexi war der erste Gag, den er gemacht hat, Pornhub oben
off,
einzugeben.
Alter.
Jetzt kann ich endlich richtig groß. So, ja, naja.
Also,
ich weiß, ja.
So, das ist wirklich dieses Wall-E-Level der Entmenschlichung, wenn du dann mit so einer VR-Brille in so. Weißt du was? In dem Moment könnte es sich vielleicht für diesen Mann gut anfühlen, aber stell dir vor, du siehst einen Mann mit so einem Computer auf.
Sebastian, nein, ich stelle mir das nicht vor.
Es ist wirklich das Traurigste auf der Welt.
Aber es ging ja die Woche ein Video von Drake viral. Stell mal vor, er hätte diese Brille aufgehabt dabei.
Ja, ich glaube, man hätte nicht darauf geguckt.
Naja, so viel dazu. Also fairerweise, ich bin die von uns beiden, die sehr Smart Home anfällig ist.
Ja.
Ich bin wirklich sehr Smart Home anfällig.
Ich bin mit.
Ich da in meinem Arbeitszimmer dann auf einmal mit dieser Brille sitzen würde, seien wir ehrlich, ich wäre wahrscheinlich die Erste. Aber ich so zum Arbeiten, zu Hause sich Sachen angucken, check ich's. Nicht mit so einer, mit so einem fetten Ding in der Fresse, sondern wenn das irgendwann so ein kleiner Chip ist und du meinetwegen nur so ein kleines Drahtgestell hast, kann ich mir schon vorstellen, dass es nice sein kann, wenn du dir das alles so personalisieren kannst und so. Aber nicht, um damit draußen rumzulaufen, weil dann werden wir wirklich alle Zombies. Und das sind wir ja schon. Wie unachtsam wir mittlerweile, also das ist jetzt wirklich das langweiligste Grandma-Thema der Welt, aber in Berlin denke ich mir manchmal, Leute, schaut doch mal geradeaus, guckt doch mal hoch. Wir sind alle gar nicht mehr achtsam, wenn wir durch die Gegend laufen. Und wenn dann diese Dinger kommen, das graut mir davor.
Es ist auch einfach, ich bin kein Taschendieb bei Leuten, ne? Aber wenn jemand in der U-Bahn stehen, sitzen würde und so.
Jetzt kommt eine gute Zeit für Taschendiebe.
Ja, ja. Und so du weißt auch, da ist was zu holen. Ja, wenn da jemand eine 3.500 Euro Brille auf hat, da ist was zu holen. Und das da ist stimmt. Es auch nicht so schlimm, wenn der mal 100 Euro Bargeld verliert, ist okay.
Ja.
Oder ein Hochzeitsring oder seine fucking Smartwatch. Ja. Ich kann das nicht, ich hasse das, ich möchte das nicht. Und ich werde auch mit jedem Jahr, werde ich so ablehnender gegenüber Technik.
Ja.
Ich hab Dinge entfernt aus meiner Wohnung, die
was
irgendwie.
Denn?
Ich hatte mal so zwei WLAN-Steckdosen, die ich ein- und ausschalten konnte. Habe ich rausgeworfen.
Wie denn WLAN-Steckdosen?
Naja, die konntest du mit einer App und WLAN verbinden und dann konntest du vom Handy aus die Steckdose ein- und ausschalten. Das war so ein Aufsatz auf die Steckdose.
Ach so, einfach nur dann, also.
Zum Stromsparen.
Okay, ja gut.
Aber ich glaube, ich möchte nie ein Smart-Home-Gerät haben und ich glaube, früher oder später, wenn es irgendwann mal mein Gehirn zulässt, ich glaube, das ist meine große Prognose für die nächsten 20 Jahre. Vielleicht werde ich irgendwann mal mein Smartphone verlieren.
Verlieren?
Ja, und ich werde es irgendwie so in den See werfen und dann bin ich nur noch über so ein Tastenhandy.
Das glaube ich dir nicht.
Doch, ich möchte das.
Als wir uns kennengelernt haben, meintest du, dass du irgendwann mal aufhörst mit Twitter.
Ja, das mache ich. Irgendwann mal mache ich das. Und es muss was Radikales sein und dann bin ich nur noch über Nokia erreichbar. Und dann schreibe ich so einem, wenn ich...
Irgendwie sehe ich dich da.
Ja.
Ja, doch.
Sobald mir ein Vollbart wegwachsen kann, geht's mit mir ab in den Wald.
Ja, du hast recht. Ja, doch, das macht absolut Sinn. Aber bis dahin müsstest du so richtig stinkreich sein.
Vielleicht weniger Frank Thelen beleidigen. Vielleicht da nochmal versuchen. Ist Frank Thelen reich? Weil er hat irgendwie für mich nicht die Vibes von jemandem, der reich ist.
Hat er sich denn die Apple-Dingsbums-Brille schon geholt?
100%, würde ich sagen. Ich bin nicht so Frank Thelen.
Ich glaube, man muss auch gut connected sein, um sich die jetzt zu organisieren, wenn es die nur in den USA gibt, oder?
Ja, das ist wie gesagt wie 2008, dass man so monatelang drauf warten muss, bis das so bei uns rauskommt.
Was meinst du aber, wenn die jetzt in Deutschland rauskommt, was meinst du, dass man das direkt auf der Straße auch sieht? Oder weil es gibt ja auch häufig so Dinge, die nimmst du dann gar nicht im Alltag wahr, weil das dann doch erstmal überhaupt gar nicht so sich etabliert.
Ich würde sagen, ja, das sieht man, aber erstmal tatsächlich viel in Berlin-Mitte. Ich laufe immer, wenn ich von mir zu Hause hierher zum Podcast laufe, laufe ich immer am Rosenthaler Platz vorbei. Und ich glaube, wenn man es irgendwo mal in der Öffentlichkeit sieht in Deutschland, dann dort.
Ja.
100%. Irgendwie vor diesen komischen Cafés mit den angebayerischen Namen, wo man irgendwie so einen Grilled Cheese für 9 Euro kaufen kann. Ich glaube, da sitzen dann so Leute mit so einer VR-Brille.
Am wütendsten hat mich gemacht, wie die tippen, mit den zwei Zeigefingern. Das hat mich irgendwie so wütend gemacht, wie scheiße die Tastatur da funktioniert.
Das sieht halt aus wie so eine Zukunftsvision aus den 80ern. So dass man sich, so wird das Jahr 2000 und so sieht das aus. Es sieht so ungelenk und so. Wenn das Ende der technischen Entwicklung ist, dann, wie gesagt, Haus im Wald, Nokia-Handy, dann schreibe ich meine Tweets immer so einem Praktikanten von Funk oder so und dann muss der die schreiben.
Aber noch so ein Trend, der so ein bisschen eigentlich schon over ist, aber wieder gerade rausgekramt wurde. Darüber haben wir uns gerade, bevor wir den Podcast angefangen haben, aufzuzeichnen, aufgeregt. Und zwar haben wir über die Plakate geredet, die Leute mit zu den Demos gegen rechts mitgenommen haben und was da so drauf stand.
Auch 2008, ja.
Ich wollte nämlich 2008, aber es ist nicht ganz 2008, aber so mäßig.
Die gleiche Era, ja.
Es ist die Era, in der auch Saltburn spielt, da wo noch alles gut war.
Ja, genau, wo so in Deutschland ist die Finanzkrise ja nicht so gehittet, weil wir einfach alle anderen EU-Länder zum Sparen gezwungen haben, außer uns. Und dann haben wir die Schuldenbremse eingeführt und jetzt können wir uns nichts mehr leisten. Ja, es ist so... Die rechtsradikale Bedrohung hat ja durchaus zugenommen in den letzten 10, 15 Jahren seit Gründung der AfD. Und dieser Känguru-Chroniken-mäßige Umgang damit, der ist immer noch sehr, sehr ähnlich.
Känguru-Chroniken-mäßige Umgang, das ist die perfekte Beschreibung, danke.
Also es ist so, es ist halt so.
Nazis essen heimlich Döner.
Ja, genau.
Oder was wurde vorhin zitiert?
Ja, Braun ist out, Mausi.
Oh Mann, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich habe mich dabei erwischt, dass ich Fotos von diesen Plakaten gesehen habe und so geschmunzelt habe.
Ja.
Also so zum Beispiel ist ja gerade dieser Trend viral mit so, Conny macht so und so. Mhm. Und dann Conny geht irgendwie mit ihren Freunden gegen rechts demonstrieren oder whatever. Habe ich gesehen und habe ich geschmunzelt und war so, ah ja, okay, witzige Idee.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich auch viele von diesen Plakaten gesehen und war so, das ist irgendwie... Irgendwie ist das awkward. Also ich weiß nicht, ich konnte das Gefühl aber noch nicht so richtig auf den Punkt bringen, ob das gerechtfertigt ist, dass mich das stört, weil gerade wahrscheinlich diese Popkulturisierung und Mimisierung davon ja auch dazu führt, dass es vielleicht mehr Leute erreicht oder so. Aber ich hatte irgendwie ein ungutes Bauchgefühl damit.
Jo, ich bin vielleicht auch die falsche Person, die sich darüber aufregen kann, weil das exakt meine Zielgruppe ist und zweitens auch ein bisschen meine Inhalte sind. Aber ich finde so auch dieses Nazis essen heimlich Döner-Ding, das regt mich wirklich.
Das hast du ja wirklich gesehen, ne?
Ja, das gibt's ganz unendlich viel. Also das seit 10 Jahren geistert dieser Spruch rum und er macht mich so aus ganz vielen Gründen wütend, weil er so ein ganz verkürztes ignoranten Umgang damit hat, weil es so ein, haha, du findest ja Pizza gut, wie kannst du dann gegen Ausländer sein und so. Turns out, man kann tatsächlich Menschen abschieben wollen und trotzdem deren Errungenschaften übernehmen. Das ist so etwas, was Deutschland sehr, sehr leicht fällt. Und ich finde das so, es zahlt auch wieder auf dieses, Menschen müssen nützlich sein, um ein Lebensrecht zu haben, ein.
Ja, ja, das wird ja gerade sehr, sehr viel.
Ja, genau.
Ja.
Und ich weiß es nicht. Ich freue mich natürlich, wenn Leute auf diese Demos gehen. Das ist, das kann man nicht kritisieren, finde ich. Also die Demos sind gut.
Ich habe die Verbindung zu deinen Inhalten gar nicht gesehen, weil am Ende ist es das Gleiche.
Ich
habe ja letzte Woche zum Beispiel noch gesagt, auch vorletzte Woche, als die Demos losgingen, dass ich zum Beispiel einen Tweet von dir gesehen habe und der mich so richtig empowered hat in dem Moment. Das heißt, vielleicht können diese Art von Plakaten, Demo-Plakate ja auch den gleichen Effekt haben, dass man dadurch irgendwie miteinander connected und irgendwie so über diese Dinge lacht. Ich weiß nicht.
Ich glaube, Plakate zu machen ist eine gute Sache und Demos funktionieren immer mit Plakaten und Slogans und wir dürfen auch verkürzt und von mir aus auch sehr radikal sein. Aber ich glaube, dass diese Schiene mit Haha, Nazis sind dumm, dass diese Schiene nicht funktioniert, weil der Faschismus ist nicht dumm. Das sind formal schlaue Leute und das sind auch Menschen, die wirklich der Überzeugung sind, dass sie das Richtige tun.
Genau, es gibt einem das Gefühl, das ist es, dass das Thema dann nicht richtig ernst genommen wird.
Und das sind alles Idioten und man hat dieses 90er-Jahre-Rechtsextremismus so hahaha, glatze.
Wir gehen jetzt zweimal auf eine Demo und machen lustige Plakate und damit hat sich's erledigt. Mhm. Ja.
Aber es hat sich ja für große Teile dieser lustigen Plakatmacher und Macherinnen dann tatsächlich erledigt.
Ja.
Weil die gehen halt zurück in die behüteten Wohnungen, die gehen zurück in die Eigentumshäuser ihrer Familie. Und für die hat es sich, weil die halt aussehen wie ich und situiert sind wie ich, für die hat es sich dann erledigt. Und ehrlich gesagt, für die allermeisten Menschen wird sich in einer AfD-Regierung nicht so viel ändern, wenn sie weiße Deutsche sind.
Ja, also es erinnert mich gerade tatsächlich so ein bisschen an damals, als so die Black Lives Matter, die eine große Black Lives Matter Demonstration in Berlin war, über die wir auch kurz gesprochen hatten und als 2020 Black Lives Matter so ein großes Thema wurde und ich weiß noch, als die ganzen Demos so weltweit gestartet sind, dass auch viele Influencer so Poster dann, also Bilder mit Postern auf Instagram gepostet haben und sich dann irgendwie damit schmücken wollten und vor allem eben auch weiße InfluencerInnen, die offensichtlich so einmal zur Demo sind und dann irgendwie das als Content genutzt haben und das sah dann auf einmal so aus wie so Coachella und man dachte sich so, du weißt, also weißt du eigentlich?
Du demonstrierst gegen tödliche Politik, an der Menschen sterben.
Ja, ich lese gerade das neue Buch von Alice Hastas, was ich sehr empfehlen kann, Identitätskrise und am Anfang fasst sie so ein bisschen zusammen, wie sie die letzten Jahre wahrgenommen hat und ich fand das irgendwie nochmal gut, dass sie nochmal einen Fokus auf diese Zeit der Black Lives Matter Demonstration gelegt hat. Und sie hat das gar nicht weiter aufgeschlüsselt, aber sie hat nur noch mal so einen Gedanken dagelassen. Und zwar meinte sie, Black Lives Matter, als diese Demonstration losging und als dieses Hashtag viral gegangen ist und als George Floyd umgebracht wurde, das war ja relativ kurz nach dem 19. Februar ja. in Deutschland, der ja. bald wieder ist, nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau. Und ich erinnere mich noch, dass es leider nur kurz hier ein Thema war, dass das besprochen wurde durch Corona. Ja. Corona hat diese Debatte dann überschattet. Bei der Demo, der Gedenkdemo nach Hanau, waren super wenig Leute.
Ja.
Ich kann dir die Zahlen nicht mehr aus dem Kopf sagen, aber ich weiß noch, dass ich damals so dachte, krass, das ist gar nicht entsprechend dessen, was hier, also wie schlimm das ist, was hier gerade passiert ist. So, genau deswegen meinte ich ja auch vor ein paar Wochen, dass ich nicht gedacht hätte, dass so viele Leute auf die Straße gehen, weil wenn Dinge passieren wie Hanau, also gab es auch nicht den Aufschrei, den man sich eigentlich erwartet hätte. Und sie meinte auch nochmal in ihrem Buch am Anfang, dass sie sich so gefragt hat, warum war es eigentlich Black Lives Matter, dass die Leute bewegt hat, so viele Leute auf die Straße zu gehen, auch weiße Menschen auf die Straße zu gehen? Und sie hätte eigentlich gerne mehr darüber gesprochen, wofür sie wirklich auf die Straße gegangen sind und ob sie wirklich wissen, wofür und warum sie zum Beispiel damals, als Hanau war oder ein paar Wochen vorher, nicht so invested waren. Und quasi diese kleinen Momente, wo politische Themen so Popkultur werden. Und das natürlich super gut ist, bei diesen Demos zu erscheinen. Also das stellt ja auch keiner in Frage. Aber wo man sich so fragt, wie nachhaltig ist es und wie nachhaltig hast du dich dann auch noch mit dem Thema auseinandergesetzt oder ist es für dich jetzt irgendwie gerade so ein Event, wo du mitmachst und das quasi aber keine weitere Wirkung hat und auch nicht irgendwie deine Handlung weiter beeinflusst. Und das fand ich irgendwie, ich fand das gut, dass sie diesen Akzent da irgendwie nochmal gesetzt hat, weil wir zu dem Zeitpunkt diese Debatte irgendwie nicht richtig zu Ende geführt haben.
Ja, so. Das stimmt und dieses Überschwappen von politischen Inhalten in die Popkultur. Ich komme da nicht abschließend zu einem Schluss, ob das etwas Gutes oder Schlechtes ist. Es ist prinzipiell gut, wenn viele Menschen gegen Nazis auf eine Demo gehen. Ja. Aber es ist halt dieser Schritt vom Lifestyleigen zum politischen Inhalt, das ist manchmal ein weiter Weg. Und wenn du Nazis essen heimlich Döner zeigst, dann ist es so ein eine Verniedlichung und eine Verweichlichung des Gegners, der einfach gerade aktiv daran arbeitet, Menschen umzubringen und gerade jetzt im Moment auch schon Menschen umbringt. Ja. Und daran beiße ich mir so ein bisschen die Zähne aus.
Ja.
Weißt du, ich habe ein bisschen Angst, dass ich um das Ganze endlich mal wieder auf die relevante Person, mich zu beziehen.
Ja.
Wenn man zum Beispiel das große linke Schmunzelwerk der 2010er Jahre blickt auf die Känguru-Chroniken. Man kann ja Marc-Uwe Kling wirklich nichts vorwerfen. Der hat so lustige Charaktere erschaffen und etwas unglaublich Populäres erschaffen, was wahnsinnig viele Leute abgeholt hat, unglaublich erfolgreich war, eine sehr schlechte Verfilmung hatte. Und der kann ja nichts für seine Fans. Und ich kann auch nur beschränkt was für meine Fans.
Ab jetzt wird's interessant.
Ja, genau.
Pass auf, diese Leute hören unseren Podcast.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Du bist gerade gemein. Und ich finde so, es ist nichts Schlechtes daran, mit so deinen eigenen politischen Überzeugungen und auch deinen eigenen Thesen einen popkulturellen Erfolg zu schaffen. Und es ist auch voll fair, dass sich Marc-Uwe Kling gedacht hat, fuck off, ich mache jetzt hier noch meinen Zeitcomic und das reicht mir, meine Zeitcomic-Kolumne. und ich frage mich selbst in meinem eigenen Interesse, wie aus so einem popkulturellen Erfolg und auch aus einem finanziellen Erfolg, der bei mir nicht so groß ist wie der von Marc-Uwe Kling. Mindset haben nicht so viele Leute gekauft wie die fucking Henko-Chroniken, muss man mal so sagen. Was auch nicht so schlimm ist, war trotzdem sehr erfolgreich. Aber wie man daraus so einen glaubhaften, aufrichtigen politischen Inhalt schafft, der vielleicht etwas Produktives zur Folge hat und nicht nur einen Aufkleber in einem WG-Klo oder einen Demospruch, denn natürlich wurden auch Tweets von mir auf Demo-Pappschilder gebracht.
Das wirst du nicht kontrollieren können.
Ich werde nicht 1,4 Millionen Follower.
Zum richtigen Zeitpunkt aufhören, wahrscheinlich.
Ja.
Und die Kunst in einer anderen Form weitermachen. Das machst du ja mit Büchern. Also, wenn es jetzt quasi darum geht, und mit allen anderen Dingen, die du machst, aber wenn es jetzt, glaube ich, darum geht, dass man es nicht überreizen will, das meinst du ja auch, oder?
Ja.
Dass man sich irgendwann denkt, so komm, jetzt schieb dir deine Känguru-Chroniken, sonst wird, ich kann es nicht mehr sehen. Also das einmal, aber ich glaube, ansonsten wirst du es nicht kontrollieren können, aber das funktioniert ja mit dieser Form von Kunst auch nicht, oder?
Aber kann man überhaupt mit lustigen Inhalten politische Inhalte jenseits von hahaha, das Känguru ist kommunistisch oder hahaha, die Grünen oder hahaha die AfD. Wie kann man denn daraus was Produktives schaffen? Kann man mit...
Aber das ist ja nicht deine Aufgabe. Naja, also siehst du es als deine Aufgabe, was Produktives zu schaffen?
Ich fände es cool, wenn man mehr schafft und wenn ich mehr erreiche und mehr schaffen kann als Leute zum Schmunzeln. Weil dann könnten nämlich auch Nazis essen heimlich Dönerplakate irgendwie einen produktiven, effektiven Ausgang haben. Mhm. Falls TV Total in 20 Jahren morgen mal Radau braucht.
Werbung.
Es wird langsam vom Frühling in den Sommer. Wir starten hier langsam. Ich glaube, das Jahr ist gut angewärmt, finde ich. Und manchmal braucht man ein paar Monate, bis man in so ein Jahr reinkommt und bis man sich um seine Neujahrsvorsätze kümmern kann. Und deshalb würde ich sagen, Mai ist nicht zu spät, um damit anzufangen. Insbesondere, wenn es um finanzielle Vorsätze geht. Und da können wir euch als treue, liebe Vorschlagenden eine fantastische App empfehlen, die unsere heutige Folge sponsert. Wir können euch empfehlen, die Finanzguru-App. Was kann denn die Finanzguru-App alles?
Die Finanzguru-App ist ein digitaler Finanzassistent und hat ganz viele verschiedene Funktionen. Also, man kann einmal alle seine Konten verknüpfen, also egal, ob es jetzt ein normales Bankkonto ist oder PayPal oder ein Kryptokonto, das ist dann da alles übersichtlich aufgelistet. Finanzguru analysiert und kategorisiert automatisch eure Einnahmen und Ausgaben. Also es ist sowas wie ein automatisches digitales Haushaltsbuch. Das heißt, ihr könnt da sehen, wie viel Geld ihr in den letzten Monaten in verschiedenen Kategorien ausgegeben habt und da immer auch ein Auge drauf haben. Also Essen und Trinken, Entertainment und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch nochmal eure Verträge prüfen. Also überflüssige Verträge können über die App direkt kostenlos und rechtssicher gekündigt werden. Das sind jetzt die Funktionen, die dauerhaft kostenlos nutzbar sind. Aber es gibt ja auch eine Finanzguru Premium Version, Finanzguru Plus.
Ganz genau, so ist es. Finanzguru Plus hat nämlich noch viel mehr coole Funktionalitäten, wie zum Beispiel einen Blick in die Zukunft. Welche Buchungen kommen bis zum Ende des Monats noch auf mich zu? Und es zeigt dir ein frei verfügbares Einkommen an, damit du weißt, wie viel Geld du denn tatsächlich hast. Außerdem kannst du dir Budgets setzen für verschiedene Kategorien. Für Transport, für Lebensmittel, für Shopping und so weiter und so fort. Und so behältst du den ganzen Monat über eine Übersicht über deine Budgets und Finanzen. Außerdem kannst du unlimitierte individuelle Analysen erstellen lassen und dir rückwirkend dein Kaufverhalten anschauen und Muster erkennen, die du vielleicht in Zukunft verändern möchtest, wie zum Beispiel 16.000 Euro für insgesamt viele 100 Hamster ausgeben, wie ich das getan habe. Außerdem gibt es Prognosen der Entwicklung deines Vermögens und viele, viele, viele Extras mehr.
Und extra für die ZuhörerInnen von Hotz und Humsi, wir sind ja hier im Werbeblock, gibt es natürlich ein Angebot. Für NeukundInnen gibt es exklusiv Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos. Normalerweise sind das nur 7 Tage, deswegen jetzt 3 Monate. Und das Ganze funktioniert dann so. Erstens, ihr ladet euch die Finanzguru-App einfach runter. Zweitens, alle Konten sicher verknüpfen. Auf dem Reiter mehr den Gutscheincode eingeben und der ist HOHO, also Caps Lock HOHO. Und dann viertens einfach Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos testen und in diesem Jahr absolut vollen Überblick über die Finanzen erhalten. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich hab Schlag den... Sorry, wir müssen jetzt mal von dem ernsthaften Thema
ja,
weg.
Ich wollte auch noch über die Grammys reden.
Darf ich über meine Grammys kurz noch reden?
Ja.
Ich habe Schlag den Star mal wieder geguckt.
Warte mal, ich habe das auch, warte. Ich glaube, okay, du hattest mir davon erzählt, ich bin ja da ja gar nicht drin, in dieser, ich nenne es jetzt mal Quiz-Bubble.
Moment
mal. Kann ich
mal,
das so kurz abtun?
In der Quiz-Bubble.
Quiz-Show-Bubble.
Ich bin ja tief in der Quiz-Show-Bubble mit der ARD-Quiz-App.
Ja.
Haben mir übrigens viele ich habe übrigens sehr viele Freundeseinladungen bekommen in der ARD-Quiz-App.
Oh, ja, siehst
ich
du?
Wusste
Hast
nicht,
du
dass,
angenommen?
Ich wusste nicht, dass man da
Freundeseinladungen Doch, Schlag den Star.
Geil.
Das habe ich geguckt. Ich habe Schlag den Star geschaut. Ich habe mal reingeschaut.
Und wie fandest du es? Ich finde es eine saugeile Show.
Ja, ich fand es nicht so spannend.
Die
Leute müssen halt auch dann unterhaltsam sein.
Die letzte Schlag den Star-Folge war Bowser gegen Emilio Sacraia. Bowser, ja.
Oh je, Alter. Okay, und?
Mir tut Elton irgendwie leid. Mhm. Und ich glaube...
Warum genau? Weil er mit Bowser abhängen muss?
Nee, Elton ist ja der ewige Sidekick.
Ja.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Elton in irgendeiner... Ich glaube nicht, dass Elton irgendeinen Raum betritt. Elton, der Fernsehmoderator vor Millionen Menschen ist. Ich glaube nicht, dass Elton irgendeinen Raum betritt oder Main Character ist.
Aber nicht jeder muss ein Main Character sein.
Ja, Aber ich glaube, ein Mensch, der sich freiwillig im Fernsehen präsentiert, freiwillig Fernsehmoderator ist, freiwillig eine Showkarriere anstrebt, der möchte schon Main Character sein. Und ich glaube, dass Elton...
Ich glaube ja daran, dass es auch funktionieren kann, dass Menschen sich damit abfinden, dass es nicht so ist und damit glücklich werden.
Aber ich glaube, dass Elton, selbst wenn er irgendwie auf einer Hochzeit ist von seinem Cousin oder so, der kommt nicht rein und ist so...
Und weißt du, was meine Erfahrung aus der Showbranche ist? Die Leute, wo wir denken, also du bist wirklich nicht der Main Character, die fühlen sich in ihrem Universum trotzdem so und die verhalten sich so.
Ja, aber ich glaube, es ist nicht.
Ja, aber er verhält sich so und er wird sich wahrscheinlich auch so fühlen. Also bei Elton weiß ich es nicht, da bin ich nicht so im Thema.
Ist nicht im Elton-Universum.
Ich verstehe überhaupt eh nicht, warum du da so drin bist, weil dafür sind wir eigentlich viel zu jung, nee, aber das ist ein anderes.
Ich bin obsessed mit Elton als Charakter und in meinem Kopf ist so ganz konkret die Vorstellung, dass Elton auf die Hochzeit seines Cousins geht und er ist so ein Fernsehstar. Er ist ein Fernsehstar,
ja,
man
ist er
muss
da
es sagen.
Auch und er fühlt sich selbst auch so und er wird sich auch so verhalten. Meine Erfahrung auf jeden Fall.
Ich glaube, dass der da ist und so immer erstens, er wird immer noch gefragt, ob er immer noch Praktikant ist bei Stefan Raab. Kennst du den Stefan Raab? Und ich glaube auch, dass er immer so unterbuttert wird von so einem Cousin, der eine Schreinerei hat oder
aber
so.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, unsere persönlichen Erfahrungen aus der Showbranche, Leute, die auch einfach nur in kurzer Zeit ein bisschen sich eine kleine Relevanz erarbeitet haben, eine kleine Plattform, fühlen sich doch so schnell wie die größten Superstars. Glaubst du nicht, dass dann jemand wie Elton sich trotzdem fühlt wie der größte Marker im Fernsehen?
Ich glaube, Elton wäre das gerne, aber er wird so unterbuttert und er ist immer so der zweite Mann im Raum und das wird ihn brechen. Das ist meine Prognose für den Charakter Elton.
Na gut, darf ich jetzt auch mal ein paar junge Themen hier reinbringen?
Entschuldige.
In unserem Pressetext steht, dass wir beide 96 geboren sind und du kommst mir hier mit Elton und 2008 und Frank Thelen. Soll ich jetzt mal hier ein paar freshe junge Themen reinbringen?
Ja, bring doch mal.
Ich drop einfach mal so ein paar Wörter, die so die jungen Leute so. Clean Girl Ära.
Mobwife.
Taylor Swift. Mobwife, da bist du schon so am Trend. Bist du? Krass. Heftig. Oh ja, das habe ich jetzt nicht erwartet. Finde ich gut.
Ganz kurz, ist Mobwife nicht eigentlich...
Du weißt gar nicht, was es ist.
Ist Mobwife nicht eigentlich Clean Girl, aber mit einer Zigarette?
Ja, im weitesten Sinne.
Siehst du mal.
Willst du mich nicht mal fragen, wie die Grammys waren? Frag mich doch mal. Schneiden wir dann raus, damit das dann eine elegante Moderation ist. Am besten so zufällig. Also weißt du, dass du so nicht so tust, als hätte ich dich vorher gefragt, sondern...
Ich wünschte, jemand würde mir erzählen, wie die Grammys waren. Jemand Junges.
Ach, tatsächlich, brauchst du jemanden, der dir das
erzählt? Eine junge Frau, die demnächst Dua Lipa treffen wird.
Hi, ich bin's, ne?
Hi.
Ich hab die Grammys.
Hey, ich kenne dich aus dem BBC-Interview mit Dua Lipa.
Ja,
nach deiner Pelzattacke auf Markus Lanz.
Oh Gott, die große Pelzattacke, Hilfe. Da werde ich dann endlich bei Tag 24 sein. Ich war einmal, glaube ich, bei Tag 24 und da haben sie meinen Namen falsch geschrieben. Naja.
Warum warst du bei Tag 24?
Ich glaube, es war damals bei Aspekte, als ich angefangen habe, Aspekte zu moderieren.
Geil.
Und aber ich weiß noch, dass da so irgendwas ganz schlimm falsch stand. Also mein Name und noch irgendwas. Es war auf jeden Fall erniedrigend und erdend. Aber das ist
so schwer ist dein Name doch nicht zu schreiben.
Ja, für dich vielleicht.
Wurdest du Selma genannt?
Nee, ich glaube, sie haben meinen Nachnamen. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist eine Weile her, aber ja. Naja.
Okay, erzähl, wie die Grammys waren.
Die Grammys.
Haben die Sportfreunde Stille endlich was gewonnen?
Also die Sportfreunde Stille haben nichts gewonnen.
Schade.
Erstmal, wo fangen wir denn an? Hast du denn Ausschnitte gesehen oder muss ich dich komplett bei Null abholen?
Ich habe schon Ausschnitte gesehen.
Okay, gut.
Ich hab gesehen, dass Boy Genius einiges gewonnen hat.
Ja.
Ich habe gesehen, dass Taylor Swift
und auch gut gestänkert haben zu dem Chef der Academy.
Fantastisch gestänkert.
Ja.
Ich habe gesehen, dass Taylor Swift ich finde, an der Stelle darf ich mal ein Outfit bewerten, ein grauenvolles Outfit anhatte.
Ja, sie hat aber leider... Das dürfen wir auch nicht sagen, dann werden wir auch...
Nee, sagen wir das mal. Wirklich, ja, die fliegt 23 Meilen mit ihrem Flugzeug und hat da was Schlechtes an. Eins von beiden muss aufhören. Was habe ich noch gesehen?
Phoebe Bridgers hat in einem Interview auf jeden Fall gesagt, wo sie alle drei den Preis in der Hand halten, meinte sie, der Grammy-Chef hat vor 2-3 Jahren, glaube ich, gesagt, dass die Women should step up. Also es ging irgendwie darum, warum so wenig Frauen nominiert
sind. Sollen sich mehr anstrengen.
Frauen sollen sich eigentlich einfach mal anstrengen.
Ja, fair.
Und da ist sie nochmal drauf eingegangen und meinte so, ja, ich weiß ja, dass der Grammy-Chef gesagt hat, dass wir upsteppen sollen. Und ich weiß, dass du nicht tot bist, aber wenn du tot wärst, dann würde ich dir wünschen, dass du im Piss rottest.
Rest in Piss.
Und das fand ich auf jeden Fall ein bold Move von ihr. Und sie hat auch nochmal erwähnt, dass er MeToo dass es sehr viele MeToo-Vorwürfe über ihn gibt, aber die haben irgendwie in der amerikanischen Musikbranche niemanden interessiert.
Ja.
Und es gab auf jeden Fall einige solche Kommentare. was die Jury betrifft. Und das fand ich ganz gut, wo der gesteckt hat. Taylor Swift hat ein schlimmes Outfit an. Sie hatte vor allem so einen geflochtenen kleinen Mini-Zopf in ihren Haaren, der so, als hätte sie früher mal die Grünen gewählt. Und also, weißt du, so der hier so links anfing und dann einmal hinten um ihren Kopf rumging und nach vorne. Das sah ganz komisch aus. Das war wirklich kein guter Look.
Ich habe irgendwie mich gefühlt, als hätte sie mich in der 4. Klasse gemobbt. Das war irgendwie der Look, fand ich.
Ja, weil sie gibt einem so ein Gefühl, ja, genau, als hätte sie einen in der 4. Klasse gemobbt, aber so aus Versehen, das hat sie gar nicht so gemeint, weil sie nicht wirklich.
Und die kann sich auch nicht daran erinnern, dass sie es gemacht hat. Also ich, nein.
Ja, und genau so einen Moment gab es. Und zwar war sie in derselben Kategorie mit Lana Del Rey nominiert. Ja. Und die sind ja anscheinend gute Freundinnen. Wie gesagt, entschuldigt mich, ich bin nicht so in dieser Taylor Swift-Bubble. Und ich glaube, Lana Del Rey ist auch auf diesem Album drauf und hat auch mitproduziert oder produziert auf jeden Fall mit. Und Taylor Swift hat den Preis aber gewonnen, nicht Lana Del Rey. Und dann hat sie sich extrem gefreut über diesen Grammy und hat Lana Del Rey mit auf die Bühne gezerrt.
Das ist der umgedrehte Kanye West-Moment. Krass, finde ich gut.
Ey, ich habe das gesehen und war schon so, das fühlt sich so falsch an, aber vielleicht ist es ja normal, weil die sind Freundinnen. Und als ich dann gesehen habe, dass im Internet sich alle aufregen, war ich froh, dass es nicht normal ist, weil das wäre echt awkward. Ich meine, sie waren in der, stell mal vor, wir wären beide für den Fernsehpreis nominiert. Mhm. Und es wäre für uns beide so ein Riesending. Mhm. So, und dann würdest du den gewinnen und mich aber mit auf die Bühne nehmen, dass ich so die ganze Zeit neben dir stehe und ich soll dann auch so eine gracious Verliererin sein. Also weißt du, ich muss dann auch hinter dir stehen und so richtig so, mich so freuen für dich, als hätte ich nicht gerade ein Jahr lang gehofft, dass ich diesen Preis kriege, weil der meine ganze Karriere verändern würde.
Das wäre eine gute nächste Podcast-Folge.
Ja, das war wirklich eine interessante Podcast-Folge. Aber, und dann muss sie da die ganze Zeit dahinter stehen und Taylor sagt noch so zu ihr, komm doch näher ran, kommt näher ran, ich bin hier so allein und so. Und oh, es ist irgendwie so unangenehm, ich weiß nicht, es ist, it's giving pick me girl. Aber ich will auch nicht auf Taylor Swift rumreiten, weil jetzt auf einmal sich wieder alle geeinigt haben, dass sie doch scheiße ist. Und
ja,
das nervt mich jetzt schon wieder.
Das wollte ich sagen. Ja. Ich glaube, der Taylor Swift-Wind, die Flugroute ihres Privatjets hat sich geändert, finde ich. Also es ist jetzt wieder eine Hate-Phase. Aber das ist wie Ebbe und Flut. In 2-3 Jahren ist es wieder gut mit ihr.
Ja, aber das nervt mich irgendwie, weil das bei Frauen immer so ist. So, die dürfen nicht zu lange erfolgreich sein und dann müssen alle nochmal sagen, dass sie doch eigentlich doch eine Zicke ist und eine Bitch und irgendwie scheiße, nachdem man sie jetzt ein Jahr lang ganz hoch gelobt hat. Ich darf das, weil ich fand sie schon immer scheiße. Das heißt, ich wäre kein Fähnchen im Wind.
Du bist konsequent darin. Ja.
Okay, gut. Also Taylor Swift. Das war die Taylor Swift-Situation. Mhm. An wem können wir uns noch abarbeiten? Es gibt einen Ehrenpreis von Dr. Dre.
Der Dr. Dre Ehrenpreis.
Irgendwie. Ich didn't know about that. Ich habe das irgendwie erfolgreich ignoriert. Und den hat auf jeden Fall Jay-Z bekommen. Ich glaube, es ist so ein bisschen so lebenswerkmäßig.
Ja.
Und er war mit seiner Frau und seiner Tochter da. Mhm. Und Beyoncé war wirklich so gekleidet, als würde sie nicht wollen. Sie hatte nämlich einen Cowboy-Hut an. Ja.
Gut, Cowboy-Era.
Die Cowboy-Era, ne? Und sie hatte den aber auch so doll ins Gesicht gezogen, dass ich glaube, sie wollte eigentlich nicht da sein. Also sie war so ein bisschen, ich habe letztens am Cottbusser Tor einen Mann gesehen, der hatte eine Cappy auf, eine Sonnenbrille und noch eine Corona-Maske.
Ja.
Eine FFP2-Maske. Und ich dachte mir so, du bist bestimmt ein Promi und war so, wie dumm kannst du sein? Hättest du das alles nicht angehabt, hätte ich dich gar nicht angeguckt. Ja. Aber jetzt denke ich, dass du ein Promi bist. Und so war sie ein bisschen mit dem Cowboy-Hut, dass sie so nicht gesehen werden wollte. Und ich glaube, sie wollte am liebsten, dass niemand merkt, dass sie Beyoncé ist, aber sie hatte halt einen Cowboy-Hut auf. Und also, ja.
Aber Cowboy-Hut ist der schlechteste Hut, um nicht erkannt zu werden.
Ja,
das
eben.
Ist wirklich
einfach. Ja, eben.
Und außerdem, du bist, also, das
aber
hätte,
wie geil wär's
sie hätte ja auch einfach nicht hingehen können.
Hätte sie auch eine FFP2-Maske und eine Brille noch dazu aufgehabt, weißt du, das hätte ich noch nicer gefunden.
Aber irgendwie.
Und so ein Hoodie drüber noch.
Ich glaube, sie erkennt man auch ganz gut ohne Gesicht, oder? Also wenn,
ohne Gesicht?
Ja, also wenn man eine Frau mit einem Cowboy-Hut bei den Grammys sieht, dann würde ich sofort denken, okay, das ist Beyoncé.
Ja, kommt drauf an, welche Hautfarbe sie hat.
Und die sitzt bei Jay-Z, also da kommt man schon irgendwie drauf.
Eigentlich kann es nur Beyoncé sein. Auf jeden Fall hat er ja seine Tochter mit auf die Bühne genommen, Blue Ivy, und die ist ja letztes Jahr schon mit Beyoncé mit auf Tour gegangen und hat so mitgetanzt, wo ich mir schon dachte, oh, krass, jetzt werden so die nächste Generation Kinderstars großgezogen. Ja.
Aber ich freue mich drauf, wenn es wieder, also das wird ja eine Dynastie.
Das wird wirklich eine Dynastie.
Das finde ich gut.
North von Kanye und Kim, die Tochter, die ist auf jeden Fall die wird wild. Mhm. Die ist jetzt schon wild unterwegs. Ich glaube, also diese Generation wird spannend.
Aber das ist super, weil das ist endlich wieder so ein neuer Adel.
Ja.
Der eigentliche alte Adel, der hat ja jetzt gerade so ein bisschen eine weitere Krise hat ihr heimgesucht, ja, in der englischen Adel, wenn man das mal diplomatisch ausdrücken möchte. Und ich finde, das finde ich ganz gut. Also, ja, wenn wir mal einen ordentlichen Adel bekommen, und das unterstütze ich auch.
Aber es ist irgendwie so lustig, wie man dann auch so die Parallelen zu den Eltern sieht, weil North, die Tochter von Kim, mhm, und Kanye, die ist halt einfach so 1:1 Kanye West. Also die macht immer so Livestreams mit ihrem TikTok-Account und callt dann so Kim Kardashian aus oder so. Oder wenn Kim Kardashian, Alter, irgendwie so ist, so, hey, ich wollte euch nur das hier zeigen, dann sagt sie so, oh, sag denen doch, wie teuer das war und so. Also die ist so richtig scheiße zu ihr. Und Blue Ivy, die Tochter von Beyoncé, ist halt einfach 1:1 Beyoncé und auch genauso wunderschön und einfach...
Wie alt ist die?
Ich schätze jetzt mal so 12 bis 14.
Muss da auch nicht jemand vom, wenn man mit Kindern dreht, also
ja,
da muss man ja immer so Genehmigung vom Landratsamt einholen.
Ich glaube bei Beyoncé nicht.
Muss man nicht.
Ich glaube, die darf einfach alles wirklich machen.
Und wenn die mal in Köln auftritt, muss dann jemand vom Landratsamt...
Nein, glaubst du, dass Beyoncé Anträge ausfüllen muss? Ich glaube, nein.
Das fände ich...
Das ist Beyoncé, nein, alles gut.
Ich möchte, dass da jemand aus irgendwie so aus Köln-Nippes, aus dem Landratsamt, da nochmal so hier rangeht und so eine Genehmigung ausstellen muss, damit die nach 22 Uhr aufbleiben darf und arbeiten darf.
Das wäre so toll, den könnte man sich einrahmen, das wäre auf jeden Fall historisch. Auf jeden Fall hat er die Tochter mitgenommen und er hatte so einen Kanye West-Moment. Er hat auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam, mhm, gemacht, und zwar darauf, dass die Grammys wirklich... also ich habe das nochmal nachrecherchiert. Es waren... 3 schwarze Frauen, die jemals in der Kategorie Album of the Year einen Grammy gewonnen haben. Und das letzte ist 25 Jahre her, und zwar war das Lauryn Hill. Und ansonsten waren es wirklich nur weiße Frauen. Und darauf, das hat, mhm, er halt in seiner Rede gesagt. Aber also er war offensichtlich off-script und meinte so, Beyoncé ist, also er würdigt quasi seine Rede ihr und sagt so, Beyoncé ist die Person mit den meisten Grammys, also die jemals... die meisten Grammys bekommen hat, mhm, aber sie hat noch nie Album of the Year gewonnen. Und das ist ein Ding, weil das so die wichtigste, ja, Kategorie ist, Album des Jahres. Und man sieht einfach nur Beyoncé unter diesem Cowboy-Hut. Und sie ist einfach so, ich glaube, sie will hinter diesem Cowboy-Hut verschwinden. Weil das ist ja auch so eine Person, die so, die geben mir immer so Royals-Vibes.
Ja, die sind königlich.
Beyoncé und Jay-Z. Die wollen alles unter Kontrolle haben. Nach außen muss alles perfekt rüberkommen. Weißt du, wie ich meine? Und man hat so richtig in ihr gesehen, wie sie so ist, so, that's off script. Lass es. Bitte lassen. Ja, Abbruch. Storno.
Ja. Ich war ja in New York, falls ich mal erwähnt habe. Als wir durch so über die Brooklyn Bridge gelaufen sind, mhm, gab es ganz viele so Selfie-Spots, wo man sich so hinstellen kann. Dann fährt so eine Kamera um dich rum und macht so ein 360-Grad-3D-Bild von dir, wenn man das möchte. Mhm. Und überall, egal wo wir lang gegangen sind, es kam immer diese Hook vom Jay-Z New York Song.
Ja.
Und es kam immer die New York und es ist überall die ganze Zeit. Und ich dachte immer, wir hätten so krass dieses Timing, dass immer genau, wenn wir vorbeilaufen, dass dann diese Hook kommt.
Aber ich habe es mir auch vorgestellt, dass der da einfach die ganze Zeit läuft.
Turns out.
Ich glaube, wenn man landet in New York, muss man den auch immer hören.
Turns out, es wird einfach immer nur diese Hook gespielt, damit man immer daran vorbeiläuft. Ich dachte halt, wir werden so magisch berührt, dass wir immer genau die Hook hören.
Aber dann hat es perfekt funktioniert, diese Marketing-Idee.
Ja, es hat für mich
genial.
Super funktioniert.
Es ist genial.
Ich habe kein 3D-Bild von mir machen lassen, weil ich die dritte Dimension meines Körpers einfach nicht wahrhaben möchte.
Schade.
Ja, ist okay. Sonst hätte ich dir. Fändest du es cool, wenn ich dir so ein 3D-gedrucktes Ding von mir, so ein 3D-Action-Head-Ding?
Ich habe mich schon drüber gefreut, aber ist okay.
Naja, vielleicht nächstes Mal.
Ja, naja, wer weiß, wann du das nächste Mal in New York bist, ne?
Ach.
Das weiß man nicht.
Das ist jetzt Routine für mich. Ja. Ich fliege da immer über den großen Teich, sage ich jetzt dazu. Okay, was noch passiert? Wer hat moderiert?
Trevor Noah. Gutes Beispiel habe ich dir auch geschickt.
Ja, das
wie man besser, ja.
Ja, hast du mir geschickt, fand
wie,
ich gut.
Wie man besser gegen Taylor Swift austeilen kann. Mhm. Und zwar haben wir doch über diesen Joe Coy oder wie der heißt, von dem man noch nie gehört hat, letztens gesprochen, der so dumme Sprüche über Taylor Swift gemacht hat. Und Trevor Noah, boah, das ist so jemand, den sehe ich. Und ich denke mir so, ich bin kein Comedian, aber so würde ich gerne moderieren können. Mhm. Also der hat das. Ich habe keinen Bock mehr auf Zynismus. Es nervt mich. Ich kann es nicht mehr hören. Und er ist einfach...
Die nächste Folge Hotz und Humsi heißt nur noch Humsi.
Nein, sorry. Aber da denke ich nicht an dich.
Nee, fair.
Du machst zynische Witze, aber ich finde trotzdem, dass du kein zynischer Mensch bist.
Danke. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das bin ich auch nicht.
Nee,
danke.
Eben. Deswegen. Ich finde, man kann auch einfach mal ehrlich, nett und sympathisch sein und Dinge gut finden. Ja. Und Trevor Noah hat auf so eine charmante Art Taylor Swift angesprochen, als sie in den Raum kam, und hat einfach den ganzen Witz von der letzten Preisverleihung umgedreht und meinte, dass ab jetzt einfach er alles wieder gut machen wird, was beim American Football passiert. Jeder Schnitt, wo andere Männer sich darüber aufregen, dass Taylor Swift gezeigt wird in den Rängen, weil sie ihren Boyfriend anjubelt, wird er jetzt einfach bei den Grammys gegenschneiden gegen jemanden, der im American Football gespielt hat, der bei den Grammys gerade im Saal ist. Und das war in dem Moment very hilarious. Es ist nicht lustig, wenn ich den Witz nacherzähle, deswegen guckt es euch einfach an im Internet, googelt einfach. Aber das fand ich sehr schön. Trevor Noah ist super.
Aber ich bestätige die These, man muss einfach halbwegs nett sein und dann kann man bessere Comedy machen.
Ja.
Wenn man kein kompletter Wichser ist.
Ja.
Ja, gute Comedy.
Ja, man kann auch, wenn man Comedy macht, muss man kein Arschloch sein und alles scheiße finden, sondern man kann auch Dinge gut finden.
War Trevor Noah nicht mit Dua Lipa zusammen?
Nein, aber gut, dass du fragst. Sie wurden vor ein paar Monaten mal zusammen gesehen, wie sie in ein Restaurant gegangen sind und Leute haben direkt gedacht, dass sie daten, aber ich glaube, sie sind gute Freunde.
Ja. Good for them.
Ja. Good Hast du sonst them. Noch eine Dua Lipa-Frage zum Beispiel für mich?
Nee.
Gar nichts? Nee.
Okay. Macht sie jetzt nur noch Songs über Zauberer? Das fände ich nämlich cool, dann hätte sie mich. Weil dann kommt, also Houdini, der nächste könnte so ein, wann kommen die Ehrlich Brothers? Wann kommt der große Song von Dua Lipa über die Ehrlich Brothers?
Das wäre so geil. Also haben wir noch Zeit kurz über Dua Lipa?
Ja, jetzt pack doch mal aus.
Ja. Also bei Dua Lipa ist ja das große Problem. Meine Meinung. Warum sie nicht an so Level kommt wie Billie Eilish oder Taylor Swift.
Ist sie nicht?
Nein, ist sie nicht. Sie hat noch keinen Nummer 1 Song.
Ist eine Indie, ist im Prinzip eine Indie Star.
Sie ist nicht auf diesem Level wie diese Künstlerin. Ich meine, sie ist natürlich auch noch nicht so lange am Start, aber sie selber ist irgendwie, sie macht Songs, die für eine lange Zeit gut funktionieren, aber die nicht direkt mega krass durchstarten und irgendwie die ganze Welt bewegen. Und ich glaube, dass ihr großes Problem ist, dass sie so unnahbar ist. Sie ist einfach zu perfekt. Sie ist einfach...
Ja, das denke ich mir bei mir auch oft.
Wie Zendaya. Man denkt sich, du bist zu schön und zu perfekt. Es freut mich richtig, dich anzugucken und dass es dich gibt und dass du perfekt singen und tanzen kannst und modeln kannst und dann bist du auch noch mega nett und lustig. Aber du bist für mich halt nicht, also du bist zu krass.
Ja, das ist meistens das Problem. Meistens.
Kennst du, ne?
Das kenne ich. Einfach zu gut, was ich mache. Ja,
und deswegen bin ich sehr gespannt auf die aktuelle, jetzt hört eh keiner zu Ende der Folge, kann ich jetzt auch ein bisschen über
Nee, das passt jetzt mal.
Deswegen freue ich mich auch sehr über ihr neues Album und die ganze Kampagne drumherum, weil ich glaube ja, dass ihr Team sich dieses Problems bewusst ist und jetzt versucht, Dua Lipa nahbarer zu machen, weil gerade ist ja so unnahbar sein nicht modern. Sie wollen sie authentischer machen. Doch.
Was wird dann gemacht?
Also,
wird ihr irgendwie die Nase gebrochen oder was?
Nein, also zum Beispiel, man sieht es in ihren Looks. Sie war ja so die letzten Jahre auch in diesem Barbie-Song. Man, lach mich doch jetzt nicht aus. Aber das ist ein ernstzunehmendes Thema.
Wie macht man denn jemanden weniger perfekt? Werden ihr dann so Senfspritzer auf dem Pulli gemalt oder was?
Naja, das sind zum Beispiel so Dinge wie, dass sie halt nicht immer all glammed up in so krassen Outfits ist, wo man sich, also die halt so mega so pink und schrill und glitzernd und wo man sich denkt, so läuft doch kein Mensch rum, sondern geht jetzt halt in Presseinterviews und trägt Jeans und einen Pulli. So einfach ist es teilweise. Ich sage ja nicht, dass es funktioniert, aber man merkt offensichtlich, dass die gerade diese Taktik fahren.
Aber es wird doch in... Weißt
Guck
du,
mal, so Künstlerinnen wie Miley Cyrus oder so, die einen tollen Auftritt bei den Grammys hatte, ganz, 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 ganz toll. Die lieben wir ja. Oder auch meinetwegen Taylor Swift, die wird ja dafür geliebt, dass sie so uncool in Anführungszeichen und so normal ist.
Taylor Swift fliegt 27 Meilen mit dem Privatjet.
Ja,
das ist
aber
nicht
sie ist trotzdem
Witz.
Uncool.
Nein, sie ist doch nicht uncool.
Doch, Leute finden sie uncool. Was glaubst du, wie viele Memes es darüber gibt, wie scheiße sie tanzt und dass sie irgendwie einen Stock im Arsch hat und dass sie so richtig dieses Klischee von dieser weißen Frau ist, die sich nicht bewegen kann. So richtig viele Leute finden Taylor Swift uncool und fanden sich vor allem früher uncool. Und sie hat das halt genutzt und das ist smart, weil sie jetzt dadurch so die authentische Normale ist. So, sie ist eine von uns, sie ist nicht perfekt. Natürlich ist sie Milliardärin und wahrscheinlich eine der reichsten Frauen der Welt, also auf jeden Fall, aber sie ist uncool. Und ich glaube, dass diese Connection, die wir zu Leuten wie Taylor Swift oder Miley Cyrus oder so haben, diese Ausbrüche sind, wo sie menschlich wirken. Und Dua Lipa hat das noch nicht.
Glaubst du, es gibt dann so einen inszenierten Drogenskandal demnächst mal? Irgendwie Dua Lipa auf Ketamin oder so?
Ich glaube, ein Drogenskandal würde jetzt nicht unbedingt gut tun.
Wirklich nicht?
Glaube ich nicht, nee.
Aber so eine kleine rockige, ein Rockalbum vielleicht mal? Irgendwie so ein cooles Feature mit... Wer könnte denn so ein cooles AC/DC-Feature? Da würde nochmal so ein, wenn wir mal hier irgendwie so, also so Deutsche beim Grillabend.
Aber dann wird sie ja wieder nicht nahbar.
Was eine nahbare Rockband?
Dua Lipa, die Giant Rooks.
Dua Lipa featuring Giant Rooks.
Mit den Leoniden.
Mit den Leoniden. Mit Schleimkeim. Dieser DDR-Punk-Band. Dua Lipa featuring Schleimkeim. Das fände ich cool.
Ja, gut.
Ich habe auch noch eine kleine Sache. Und zwar habe ich einen Rezeptetipp.
Ja,
ich bin
the Bear Omelette.
Nee.
Entschuldigung.
Leute, geht jetzt mal vielleicht in... geht mal in den Supermarkt, in egal welchen Supermarkt, kauft euch eine Dose weiße Bohnen oder zwei, die erste weiße Bohnendose, die esst ihr einfach mit dem Löffel raus, einfach um euch selbst zu testen. Und die zweite, da haut ihr so einen ganzen Lauch, in ganz feine Stücke schneiden, ganz feine Scheiben schneiden und dann in so ein, wirklich in einem halben Esslöffel Butter, muss wenig Butter sein, in einem Topf so anbraten, da kann man noch ein paar Zwiebeln rein, da kann man noch einen Zehe Knoblauch rein und dann so einen ordentlichen Schlag Misopaste drauf, das alles gut durchrühren, dann die abgeseiten und auch gerne abgewaschenen weißen Bohnen drauf und es klingt scheiße, es sieht scheiße aus, aber es ist wirklich das leckerste Essen, das ich gerade kenne. Ich fresse es die ganze Zeit. Ich esse die ganze Zeit Reis und Miso-Lauchbohnen. Und es ist so heftig. Ich weiß, es klingt scheiße und es sieht auch wirklich nicht gut aus. Aber es ist so heftig. Es schmeckt wie so eine, wie so, als würdest du so eine Parmesanrinde einfach ablecken. So toll schmeckt das. Ich bin großer Fan davon. Miso-Lauchbohnen. Ab dafür. Das dauert 10 Minuten und ein Lauch ohnehin, der gemeine Porre. Ganz schrecklich an so Self-Checkout-Kassen. Da steht nämlich nicht Lauch, sondern steht Porre. Aber es ist was ganz Feines. Der Lauch an sich ist ein unterschätztes Gemüse. Weiße Misopaste, ihr könnt auch rote nehmen, aber weiß ist besser. Und eine weiße Bohne, feines Essen.
Ist das so eine unterschwellige Meta-Beleidigung gegenüber mich gerade gewesen, weil der Lauch dein Pendant zu Dua Lipa ist in deiner Welt?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde den Lauch wirklich unterschätzt.
Okay.
Der Lauch an sich ist unterschätzt und Dua Lipa ist auch unterschätzt. Und der Lauch wird demnächst auch einen Drogenskandal haben, damit er mal durchstartet. Der braucht mal wieder so eine...
Schön, dass jeder nochmal seine eigenen Themen am Ende auch nochmal loswerden kann.
Der braucht so vielleicht so einen kleinen Dioxinskandal oder so. Wir bräuchten mal wieder einen Lebensmittelskandal. Hiermit manifestiert ein cooler Lebensmittelskandal. Ein belastetes Ei, ein vergifteter Sprössling, vielleicht eine Tiergrippe mal wieder.
Das ließe sich doch umsetzen. Und da moderiere ich jetzt schon langsam in Richtung Ende.
Die Fischgrippe.
Bei
und dann schaut ihr euch nämlich um. Dann schaut ihr euch nämlich um, ihr Pesketarier da draußen.
Bei unserer Podcast-Tour, da könnten wir doch einen Lebensmittelskandal zum Beispiel umsetzen, dachte ich, mit ein paar Eiern.
Ja, kauft mal hier noch ein paar Tickets für die Podcast-Tour.
Genau, kauft Tickets für unsere Tour. Ein paar Tickets gibt es noch in Frankfurt, Leipzig und Hamburg. Paar in München, glaube ich, auch noch. Also einfach mal in den Shownotes vorbeischauen, da freuen wir uns sehr. Wir freuen uns wirklich auf die Tour. Wir haben die Woche noch drüber geredet, wie doll wir uns drauf freuen.
Ich habe eine zweite Überraschung schon.
Oh nein, du machst mir Druck.
Nein, es sind zwei fantastische Überraschungen.
Du machst mir Druck.
Die erste habe ich dir schon ein bisschen angeteased.
Ja, ich will es noch nicht hören.
Und die zweite wird geil.
Du machst mir Druck.
Und die erste auch.
Okay. Ansonsten könnt ihr gerne diesen Podcast abonnieren.
Teilen.
Ihr könnt ihn liken, ihr könnt ihn teilen. Macht doch einfach mit diesem Podcast Dinge. Ihr könnt eure neue Apple-Brille euch aufsetzen und dann den Podcast ganz groß ziehen.
Mhm.
Ja, und dann könnt ihr mal unser Cover analysieren.
Ja, oder so diesen Spotify-Bildschirm, wo man so Sterne gibt, den so ganz groß ziehen. Dann kann jeden Stern mit so einem muss man sich so erarbeiten dann. Das fände ich schön.
Ja gut, ich glaube, wir sind irgendwie viel zu lang. Ja, naja.
Ja, who cares? Ihr kriegt jetzt mal genug. Heute ohne... Nächste Woche will ich wieder einen Promi beleidigen. Das mache ich. Komm, nächste Woche wieder ein Promi. Wen soll ich beleidigen? Gib mir mal einen Auftrag. Soll ich Bowser beleidigen? Was soll ich Bowser sagen?
Nee, der nervt mich irgendwie nicht genug.
Sagen wir jetzt mal, wen ich beleidigen soll.
Das sag ich dir gleich.
Nee, sag jetzt mal einen. Jetzt hier on air, sonst funktioniert es nicht.
Nee, das mache ich nicht.
Okay. Dann nächste Woche schaue ich mal.
Mach doch auf der Tour vielleicht, auf der Bühne.
Das war eine zweite Überraschung.
Kriegst du Luke Mockridge mit?
Ja. So, ich sage ihm so, dass wir uns groß versöhnen und dann kommt er auf die Bühne und sage ihm nochmal fuck you und dann muss er gehen.
Also beim Fernsehpreis stand er ja hinter mir auf einmal in der Schlange, wo man sich anmelden musste und ich hatte wirklich so einen richtigen so einen Moment. Also ich habe mich wirklich erschrocken, weil ich war so, oh Gott, was macht der denn hier?
Mein Tipp, ganz ehrlicher Tipp, beißen. Weil weißt du, wenn man, ganz, das ist nochmal ein praktischer Tipp für euch. Menschen, gerade wenn ihr so semi-prominent seid wie ich, eine Idee einfach jemanden beißt, weil es glaubt einem niemand, dass man so sagt, ja, der El Hotzo hat mich gebissen.
Aber man kann das halt voll mit diesem Abdruck dann beweisen.
Dann habe ich immer einen Fake-Zahn. Ich lasse mir dann einen Zahn ziehen. Okay. Damit das nicht, jedes Mal, wenn ich jemanden beiße, wenn ich nächstes Mal einen Zahn weniger habe, dann wird er gezogen und dann wurde der gezogen, weil ich jemanden gebissen habe. Okay, oder ich werde eingeschläfert.
Jetzt ist so dieser Moment, wo wir einfach unendlich lange weiter podcasten könnten. Ich muss auch sagen, jetzt wo wir schon so gefühlt 1,5 Stunden aufgenommen haben oder eine Stunde wahrscheinlich und 5 Minuten, ich könnte jetzt noch so 3 Stunden reden, mir fallen jetzt so viele Sachen ein, aber wir hören auf. Aber ich könnte wirklich jetzt einfach hier noch so einen Tag verbringen.
Zäh reingekommen, aber jetzt gut aufgehört.
Findest du, wir sind zäh reingekommen?
Ein bisschen gestolpert.
Wollen wir am Ende immer so eine kleine Besprechung noch machen, wie die Folge war? Mhm. Ja, ich fand die eigentlich heute okay.
Ich fand's auch gut.
Mir hat's halt besser gefallen als letzte Woche.
Ich glaube, wir werden immer besser. Ich finde wirklich, wir haben eine aufsteigende Formkurve.
Okay, gut.
Wir haben dieses Mal, glaube ich, keinen guten TikTok-Moment leider.
Doch, ich glaube schon.
Was findest du einen guten TikTok-Moment?
Es gab Momente, wo ich dachte, das ist ein guter TikTok-Moment.
Denke ich mir immer, wenn ich hin. Und wenn ich. Ich hätte gern.
Komm, wir hören jetzt auf.
Ganz kurz. Wenn ich eine Apple Pro hätte, dann würde die immer.
Das war doch ein TikTok-Moment. Zum Beispiel.
Wenn ich die hätte, würde die immer mitfilmen, weil dann würde die ja auch filmen, wenn ich zum Beispiel was fange. Wenn so eine weiße Bohnendose aus meinem Vorratsschrank fällt, würde die filmen, wie ich die fange, weil das hätte ich dann gerne. Weil dann könnte ich immer teilen, wie ich Dinge fange.
Filmt die ganze Zeit.
Das kann man bestimmt einstellen.
Naja, okay, gut.
Tschüss, Leute.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.